Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dass Katja Seide es geschafft hat, hierher zu kommen aus Berlin an diesem Morgen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Katja Seide ist Co-Autorin zusammen mit Daniel Graf von dem Buch Das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn. Gelassen durch die Jahre 5 bis 10 ist in diesem Frühjahr im Belz Verlag erschienen. Es ist der Nachfolgeband zu dem ersten Band, wo es durch die Trotzphase geht. Der ist vor 2 Jahren erschienen. Und zu dem Buch dazu gibt es auch einen unglaublich erfolgreichen Blog, 500.000 Besucher im Monat, gewünschtesteswunschkind.de. Und das klingt ja wie so ein Stoßseufzer, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Wir sehen es auch hier vorne, Carlotta ist mitgekommen. Wie sind Sie zu diesem Stoßseufzer gekommen?
Also gleich eigentlich kurz nach der Geburt von Carlotta. Ich musste feststellen, dass ich keine Ahnung habe von Kindern. Und als Carlotta geboren wurde, haben wir also an alle Verwandten und Bekannten und Freunde geschickt, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten ist da. Und Freude war groß. Und 5 Wochen später habe ich meiner besten Freundin eine SMS geschickt am Abend. Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, weil nämlich Carlotta nicht aufhörte zu schreien und ich nicht wusste, was ich mit ihr machen soll. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Und das war so der Beginn meines Lernweges.
Ein Lernweg, Sie waren ja vorher auch schon Sonderpädagogin. Ja. Also Sie waren professionell ausgebildet, aber das eigene Kind ist dann doch was komplett anderes.
Furchtbar anders. Ich glaube, das werden alle Eltern so sagen. Also selbst wenn man vorher professionell mit Kindern arbeitet, an der Schule, im Kindergarten, was auch immer, das eigene Kind ist echt was anderes.
Dieser Stoßseufzer, der wird ja von sehr vielen Eltern geteilt. Sonst würden ja nicht so viele Eltern, Mütter und Väter nach diesem Buch greifen, auf ihrem Blog sich Rat holen und dort einfach auch immer gucken, zu welchen Themen sie schreiben. Was meinen Sie, warum sind Eltern so schlecht vorbereitet? Sind sie schlecht vorbereitet oder woran liegt das, dass sie denken, das treibt mich in den Wahnsinn, dieses neue Leben, dieser neue Alltag?
Ich glaube, dass wir heutzutage tatsächlich schlechter vorbereitet sind. Also wir haben keine Großfamilien mehr, in denen wir leben. Und das eigene Kind ist oftmals das allererste Baby, was man in den Händen hält. Und dann liest man lieber nach, als dass man was falsch macht.
Nun ist es ja so, unsere Eltern haben uns natürlich anders erzogen, sind anders mit uns umgegangen, als wir uns das heute so vorstellen und wünschen. Eltern wollen natürlich, dass ihre Kinder selbstständige, verantwortungsbewusste Menschen werden. Das wollten auch schon unsere Eltern. Aber der Weg, den Eltern heute dorthin nehmen, ist ja ein anderer. Sie wollen ja anders mit ihren Kindern umgehen. Wie war das bei Ihnen?
Also es war erstmal keine bewusste Entscheidung. Bevor Carlotta geboren wurde, war ich fest davon überzeugt, dass meine Kinder nicht in meinem Bett schlafen. Und ich war auch davon überzeugt, dass wenn man ein Baby hinlegt, das dann einschläft. Oder wenn man ein Baby ablegt, man dann halt seinen Haushalt machen kann. Und also nichts davon ist eingetreten. Und ich bin dann da so reingerutscht eigentlich in die Bedürfnisorientierung, weil ich also festgestellt habe, dass die Gedanken, die ich habe über ein Kind, irgendwie nicht mit dem zusammenhängen, dass ich das nicht aushalte, dass sie schreien. Und deswegen ist dieser Weg ein anderer geworden als den unsere Eltern genommen haben, weil die haben uns ja einfach dann schreien lassen. Auch mit schwerem Herzen, aber ja.
Inzwischen weiß man, dass das dem Kind überhaupt nicht gut tut. Den Eltern ja letzten Endes auch nicht, weil die ja auch einfach unangenehme Gefühle dabei haben, das Kind schreien zu lassen. Und Sie haben schon dieses Stichwort genannt, bedürfnisorientierte Elternschaft. Es gibt ja verschiedene Pädagogen, verschiedene, die sich damit befassen. Und bedürfnisorientiert, das heißt, es wird nach den Bedürfnissen des Kindes geguckt.
Nee. Also im allerersten Jahr, wenn die Kinder Babys sind, wird vor allen Dingen auf die Bedürfnisse des Babys geachtet. Aber nee, tatsächlich, je größer die Kinder werden, desto stärker werden eben auch wieder die Bedürfnisse aller Mitglieder der Familie beachtet. Und wenn die Kinder 5 bis 10, dann ist das sozusagen schon gleichwürdig. Also da zählen definitiv auch die Bedürfnisse der Eltern. Darauf muss man doll achten, weil man sonst über seine eigenen Grenzen geht.
Sie haben ein sehr schönes Beispiel in Ihrem Buch, also es zieht sich durch das Buch hindurch, dass einfach so Situationen im Alltag von Ihnen so aufgegriffen werden. Fragen, die im Blog gestellt wurden. Da geht es zum Beispiel um eine Situation, die Familie sitzt am Abendbrotstisch. Es ist ein ganz normaler Abend in der Familie. Die Eltern sind K.O. vom Tag im Beruf. Und die Kinder die wollen am liebsten ihre Ruhe haben. Die Eltern, es soll schön ruhig und gesittet zugehen. Die Kinder sind total aufgekratzt, albern rum. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man jetzt aus dieser Situation raus? Die Eltern haben ein paar Mal gesagt, jetzt seid mal bitte leise, es ist uns zu laut. Aber wie kommt man aus dieser Situation raus, wenn die Kinder nicht aufhören, rumzualbern?
Genau, also unser erster Impuls wäre ja dann zu sagen, so, für euch ist das Abendbrot beendet, ihr geht raus. In der bedürfnisorientierten Elternschaft guckt man aber eher, was sagt mir das Verhalten dieses Kindes? Und man schaut hinter das Verhalten auf das Bedürfnis. Und das Bedürfnis der Kinder ist sozusagen den Stress vom Tag, von der Schule, von der Kita, was auch immer, durch Albernheit abzubauen. So. Und das Bedürfnis der Eltern ist quasi das Gleiche, nur auf eine andere Art und Weise, eine andere Strategie. Die wollen auch Ruhe, weil sie Stress hatten auf der Arbeit. Die wollen auch Entspannung. Aber die wollen das halt durch ein gesittetes, ruhiges Abendbrot. Und jetzt hat man eben zwei Bedürfnisse. Das Bedürfnis der Kinder ist nach Entspannung. Und die Strategie der Kinder ist lautes Albern sein. Das Bedürfnis der Eltern ist Entspannung. Deren Strategie wäre, sehr, sehr ruhig den Abend ausklingen zu lassen. Und jetzt muss man abwägen. Und in diesem Fall geht's nicht.
Ja? Also man findet nicht zu viert oder zu fünf dann am Tisch zusammen.
Nein, tatsächlich sind beide Bedürfnisse gleich wert in dem Fall. Und die Strategien, also man kann zu dem Kind sagen, ey, boah, ich hatte so einen schweren Tag, kannst du nicht jetzt ruhig sein? Aber wenn das Kind dann nicht aufhört, dann weiß ich, dass nein, also dessen Bedürfnis ist so stark, dass es eben jetzt gerade mir diesen Gefallen nicht tun kann.
Ja. Und bedürfnisorientiert heißt aber nicht, ich sage dann zu dem Kind, weißt du, du nervst mich jetzt so, jetzt geh raus und iss in deinem Zimmer oder komm später nochmal, wenn du ruhig sein kannst.
Na, dann wäre ja so zu... Also wenn man das freundlicher sagt, ginge das? Also man könnte sagen, boah, ich halte es nicht aus, dass du so albern bist. Wie sieht es denn aus? Kannst du dein Abendbrot im Kinderzimmer machen? Dieses Beispiel ist von uns, von meiner Familie gewesen. Meine Kinder haben dann gesagt, geh doch im Wohnzimmer essen. Du kannst da auf der Couch liegen und dich auch entspannen. Dann habe ich gesagt, hey, wow, geile Idee. Wie in meinen Studententagen gehe ich ins Wohnzimmer, liege da auf der Couch, esse mein Abendbrot. Und mein Bedürfnis nach Ruhe war dann befriedigt. Und das Bedürfnis meiner Kinder das Bedürfnis meiner Kinder nach Albernheit war dann auch befriedigt. Aber ich, also im Sommer zum Beispiel, wenn meine Kinder sehr albern sind, dann sage ich zu ihnen, hey, unten auf dem Hof, könnt ihr rausgehen, komm, wir machen unten Picknick. Ja? Und dann gehen meine Kinder eben vom Abendbrotstisch weg. Aber also tatsächlich kommt das nicht so häufig vor.
Nun kann man aber als Eltern sich auch denken, also wenn ich jetzt rausgehen muss, um ruhig im Wohnzimmer zu essen, dann haben sich ja meine Kinder durchgesetzt. Ha. Mit ihrer Albernheit. Und ja. Ich bin irgendwie, ich habe jetzt geloost, ich habe schon am Tag Stress gehabt und musste einstecken. Und jetzt stecke ich zu Hause noch ein und muss mich zurückziehen und kann nicht in der Küche sitzen, wo ich lieber sitze.
Genau. Wenn man das als Machtkampf sieht, dann tatsächlich hat man verloren, wenn man dann ins Wohnzimmer geht. Aber eigentlich ist es ja kein Machtkampf. Also es geht ja nicht darum, wer gewinnt und wer sozusagen jetzt Sieger in der Küche ist, sondern es geht darum zu gucken, wessen Bedürfnisse wiegen mehr. Und da in diesem Moment die gleich schwer wiegen, ist es total egal. Es gibt keinen Verlierer. Derjenige, der rausgeht und woanders ist, ist kein Verlierer, sondern der, also es werden einfach beide Bedürfnisse gleichzeitig befriedigt.
Hm. Ja. Ja, was Sie bekommen ja immer wieder auch Anfragen in Ihrem Blog von Eltern. Was sind denn so noch andere Konflikte, mit denen Eltern gerade in den Jahren 5 bis 10 so zu tun haben? Das ist die Zeit, die Kinder sind gerade noch im Kindergarten, die kommen in die Schule, die haben die Grundschulzeit, die haben erste Freundschaften. Und mit welchen Konflikten haben da Eltern zu tun?
Naja, ganz häufig. Also gerade in dieser Vorschulzeit bekommen wir sehr viel Anfragen hin zu, mein Kind benimmt sich wie ein Tyrann, also der schreit mich an und der ist abends total fies zu uns und ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, er ist total explosiv. Oh mein Gott, wie soll das erst in der Pubertät werden? Also gerade diese Vorschulzeit ist eine sehr konfliktbeladene Zeit.
Und was raten Sie dann den Eltern, wenn das Kind sich abends so tyrannisch zeigt? Denn für Eltern ist es ja oft auch so, man wird von den Gefühlen, die das Kind auch so hat, entweder so mitgerissen und wird auch wütend, vielleicht auch auf andere, die dem Kind irgendwie was getan haben. Oder man lehnt dieses Gefühl auch ab und sagt dann zu dem Kind, ey, das war doch nicht so schlimm heute oder morgen ist ein neuer Tag. Wie kann ich da als Eltern damit umgehen?
Mit meinen eigenen Gefühlen oder jetzt mit dieser Vorschulzeit?
Jetzt nochmal die Vorschulzeit, okay. So, wenn das Kind so rappelig wird am Abend.
Also die Vorschulzeit, die meisten Ratgeber sagen, dass es in der Vorschulzeit halt einen Hormonschub gibt bei Jungen und dass die deshalb aggressiver sind. Und wir haben danach geforscht und das ist nicht so. Es gibt keinen Testosteronschub in der Zeit. Das heißt, damit ist es nicht zu erklären. Aber es ist so, dass Menschen mit Aggression reagieren, wenn sie keinen Ausweg sehen. Das geht uns allen so. Das heißt, wenn wir Situationen haben, denen wir nicht ausweichen können und die wir unausweichlich machen müssen, dann reagieren wir innerlich mit sehr viel Aggression. Wir Erwachsenen können das sozusagen runterschlucken, aber bei Kindern kommt es raus. Und diese Vorschulzeit ist tatsächlich so, die Einschulung kommt definitiv auf das Kind zu. Alle Erwachsenen gehen zum Kind und sagen, boah, der Ernst des Lebens fängt jetzt an. Also wenn du das in der Schule machst, da ist deine Lehrerin nicht sehr zufrieden mit dir. Und es wird immer wieder dem Kind suggeriert, boah, jetzt kommt ein riesiges Ding auf dich zu. Und das Kind hat das Gefühl, es kann dem nicht ausweichen. Alle Wege führen auf diese Einschulung. Und je näher die rückt, desto aggressiver wird das Kind, weil es keinen Ausweg gibt. Und was man machen kann, ist sozusagen dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das ist ja hilflos. Also es ist nichts, was es tut, wird die Erwachsenen davon abbringen, es einzuschulen. Und das ist ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit, darauf kann man eingehen, indem man dem Kind andere Sachen gibt, wo es sich nicht hilflos fühlt. Also in dieser Zeit, wenn die so aggressiv sind, dann kann man ihnen, muss man ihnen sogar Dinge erlauben, wo man eigentlich denkt, boah, das ist ganz schön gefährlich. Also alleine einkaufen zu gehen oder zum Freund zu laufen oder mit dem Messer zu schnitzen. Alles, was ein Kind dir das Gefühl gibt, ich kann etwas, ich schaffe etwas, ich bin kompetent, baut sozusagen diese Schulangst nebenbei ab. Also es wird, diese Schulangst bleibt, aber weil es sich kompetent in anderen Bereichen fühlt, wird es dann nicht mehr so viel explodieren.
Sie haben in Ihrem Buch sehr viele so auch wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entwicklung des Kindes, was mit ihm so motorisch und auch im Gehirn passiert, so auch immer wieder lassen Sie da einfließen, auch zu dieser erlebten Hilflosigkeit ist das auch mit drin. Wie ist das?
Jetzt nehme ich auch noch mal einen Schluck Wasser.
Das ist ja für Eltern auch gar nicht so einfach in dieser Zeit, wirklich das Kind immer wieder in den Blick zu nehmen und sich nicht und zu gucken, wie es dem Kind wirklich auch geht, oder?
Ist das schwierig, ja?
Ich glaube, dass das Eltern schwerfällt, weil Eltern haben auch ihre Vorstellungen davon, wie das Kind sein sollte und was zu einer bestimmten Zeit auch passieren sollte.
Das stimmt, ja. Davon sollte man tatsächlich Abstand nehmen, weil, also es ist tatsächlich so, dass der heutige Blick auf Kinder irgendwie sehr, also seltsam verstärkt ist. Also die Kinder, also früher zum Beispiel, ja, zu meiner Kindheit, war es noch völlig normal, wenn sich Kinder auf dem Schulhof gekloppt haben. Jede Pause hat sich irgendein Kinderpaar gekloppt. In den Kinderfilmen meiner Jugend ist garantiert eine Szene drin, wo sich Kinder prügeln. Komplett normal in den 70er Jahren. Klar, die Kinder wurden auseinandergerissen von den Erwachsenen und die wurden dafür geschimpft, aber es wurde nicht geguckt, oh mein Gott, das Kind braucht irgendwie psychologische Hilfe. Heute, wenn ein Kind im Kindergarten es nicht schafft, seine Gefühle zurückzunehmen und wenn ein Kindergartenkind ein anderes haut, dann kommen schon die Erzieher oder die anderen Eltern und sagen, boah, mit dem Kind stimmt was nicht, du musst zur Therapie mit deinem Kind. Und also irgendwie hat sich das ganz seltsam verschoben und wir lassen unsere Kinder gar nicht mehr Kinder sein.
Und eins, was sich auch durch dieses Buch durchzieht, ist auch, dass Eltern das immer wieder sich klar machen müssen, dass sie eigentlich ihren Kindern vertrauen können. Selbst wenn sie sich prügeln manchmal und wenn sie einfach auch Mist bauen, sondern dass Kinder einfach auch das brauchen, um sich entwickeln zu können.
Na, Vertrauen ist wirklich der allergrößte und wichtigste Punkt. Denn also Kindern, denen Vertrauen entgegengebracht wird, die entwickeln gleichzeitig auch Verantwortungsbewusstsein, sowohl für sich selbst, also sie passen gut auf sich selber auf, wenn man sie lässt, also wenn man ein Kind schnitzen lässt, dann passieren vielleicht am Anfang so ein paar kleinere Sachen, aber das Kind lernt, auf sich selber aufzupassen. Und dieses Vertrauen ist extrem wichtig, denn wenn ich ein Kind alleine zur Schule laufen lasse und ich dem also Vertrauen gebe, dann muss das Kind ja auf sich selber aufpassen. Und wenn man aber jahrelang sozusagen diese Selbstfürsorge des Kindes gestutzt hat, weil man so darauf bedacht war, es zu begleiten, dann entwickelt das eben kein Verantwortungsbewusstsein für sich selbst.
Sie arbeiten ja als Sonderpädagogin in Berlin mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen auch. Wie zeigt sich denn dort, dass Kindern zu wenig vertraut wurde?
Okay, also meine Schüler, denen wurde... Die sind sozial-emotional etwas weniger gut entwickelt erstmal. Und die Erwachsenen haben in deren Entwicklung bis zur Schule hin immer wieder rückgemeldet, das ist nicht normal, was du tust. So. Es wurde nicht darauf vertraut, dass das sich noch entwickelt. Und was wir an der Schule machen mit den Schülern ist... die nicht an ihrem Alter zu messen, also der ist 15, der muss jetzt sich wie ein 15-Jähriger sozial-emotional verhalten, sondern wenn ich dem zum Beispiel eine Aufgabe gebe und der zerknittert erstmal sein Aufgabenblatt, dann ist der also auf einem Niveau von einem 6-Jährigen sozial-emotional. Und dann sprechen wir den eben sozial-emotional auf der Ebene eines 6-Jährigen an, aber eben gleichzeitig auch als 15-Jährigen. Und das ist so eine... Der muss sozusagen die Entwicklung bis zu seinem recht echten Entwicklungsalter dann noch durchmachen.
Und kann ein Kind, kann das eigene Kind auch in verschiedenen Fähigkeiten auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen sein?
Auf jeden Fall. Also das kennt man ja vom Laufenlernen. Also Carlotta hier hat schneller laufen gelernt. Dafür hat sie nicht sprechen gelernt, also später. Ihre Schwester Helene hat sehr spät laufen gelernt. Dafür hat sie schon mit 8 Monaten geredet. Und da sieht man das gar nicht gar nicht mehr problematisch, weil da die Eltern wissen, das ist normal. Aber dass auch Kinder, die zum Beispiel sehr intelligent sind und sehr viel Wissen anhäufen, häufig sozial-emotional eben noch nicht auf der Höhe ihres Alters sind, sondern eben auf einer niedrigeren Stufe agieren und dass das auch normal ist und dass man da auch abwarten kann, weil sich das wie das Laufen oder das Sprechen genauso entwickeln wird, wenn man es mal lässt, ja, und nicht daran rumpult. Das wissen die Eltern noch nicht. Sollten sie aber.
Und dass das Spektrum des Normalseins, wenn man das überhaupt so benennen will, dass das doch sehr viel breiter ist, als man sich das so vorstellt. Und vielleicht liegt es ja auch daran, viele Eltern haben ja ein Kind, zwei Kinder. Es ist ja eher selten, dass drei oder vier Kinder da sind, wo man dann auch einfach entspannter mit diesen sehr verschiedenen Kindern umgehen kann.
Oh, ich komme aus Prenzlauer Berg. Bei uns ist so der Durchschnitt 4 Kinder. Insofern liege ich da drunter. Also mit jedem Kind wird man gelassener tatsächlich.
Und Ihnen geht das auch so? Sie haben ja 3.
Genau, ich bin mit dem dritten Kind eine wirklich gute Mutter. Beim ersten musste ich das alles noch lernen. Ich sage immer, es wäre schön, wenn man beim ersten Kind schon das Wissen hätte, was man dann beim dritten hat. Weil man, ja, also es würde den Kindern gut tun, aber gut, hey, das geht nicht.
Und mit diesem Buch, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, kann man auch schon beim ersten Kind vieles richtig machen, beziehungsweise einfach einen anderen Blick auf das Kind gewinnen und einfach sehen, was sind dessen Bedürfnisse, was sind meine eigenen und wie kann man letzten Endes auch in entspanntes und lebendiges Miteinander kommen. Und nicht immer nur gucken, was schief läuft, sondern einfach das auch miteinander genießen.
Genau.
Frau Seide, ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Alles Gute noch einmal. Gewünschtestes-Wunschkind.de ist der Blog und das Buch erschienen im Belz Verlag. Gibt es eigentlich eine Fortsetzung? Die Pubertät, ist die geplant?
Die Pubertät ist geplant, aber erstmal kommt das Buch zu Geschwistern. Da arbeiten wir gerade dran.
Das Buch zu den Geschwistern, das kommt und die anderen beiden können Sie dort hinter dieser roten Wand erwerben und auch signieren lassen. Frau Seide, genau. Danke, dass Sie da waren.
Gerne.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zu einem Informationsvortrag Lehrer werden im Ausland, Chancen und Perspektiven. Mein Name ist Wieland Petermann. Ich möchte Sie ganz gerne in der nächsten halben Stunde informieren, vielleicht auch, wenn es mir gelingt, Sie begeistern für eine Tätigkeit im Ausland, die Sie persönlich und beruflich nach vorn bringt und bereichern wird. Zu meiner Person ganz kurz und vielleicht kann das auch so ein bisschen schon motivierend sein. Ich habe 1992 zum ersten Mal das Glück gehabt, im Ausland zu arbeiten als Austauschlehrer in den USA. Sie sehen, dass schon damals Herbert Grönemeyer ein Thema im Deutschunterricht war. Ansonsten haben sich ein paar Sachen schon verändert, vor allem in der Haarpracht. Das waren meine Schülerinnen und Schüler in Seattle und Sie sehen, dass es durchaus mit Freude verbunden ist, im Ausland zu arbeiten, Deutsch zu vermitteln, Das Spielen eines Märchens mit einer Schülergruppe ist also eines der Höhepunkte damals gewesen. Danach habe ich die Möglichkeit gehabt, im Rahmen der Vermittlung als Auslandsdienstlehrkraft 4 Jahre in Helsinki zu arbeiten, an der deutschen Schule. Diese Schule werde ich Ihnen auch noch mal kurz vorstellen. Das war also eines der Programme, das die ZFA vermittelt. Und zuletzt hatte ich noch das Glück, 8 Jahre in Kanada als Fachberater für Deutsch tätig zu sein, auch im Auftrag der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Also Sie sehen, das war ein ganz ein weites Feld, auch viele verschiedene Tätigkeitsbereiche, die ich bisher im Ausland nutzen konnte. Und ich möchte Ihnen ein bisschen davon jetzt etwas weitergeben. Ja, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ist ein Teil der deutschen Kultur- und Bildungspolitik. Dieses Schaubild kann Ihnen das ein bisschen erläutern. Sie kennen vielleicht das Goethe-Institut, das ist vielen geläufig. Wenn Sie an der Uni sind, kennen Sie auch vielleicht den PAD und den DAAD. Das sind alles Teilnehmer an diesem in diesem Schwerpunkt auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Und Sie sehen unten diesen roten Kreis, das Bundesverwaltungsamt und die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen kümmert sich vor allem um Lehrervermittlung, Unterstützung von Schulen und um die Förderung der deutschen Sprache. Ich habe das hier nochmal zusammengestellt. Das ist also das Zentrale.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.